ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Sommerfest der Zeppelin-Universität zum Thema die Bildung der Bildung. Professor Dr. Maren Lehmann, einfach Hazard, Wissenschaft als Beruf.
Ich habe 3-4 Vorbemerkungen, werde aber dann heute relativ nah, das mache ich tatsächlich selten und ich mache es auch tatsächlich ungern, aber relativ nah an meinem Papier bleiben. Und zwar deswegen, und damit bin ich auch schon bei der Präambel, weil der Vortrag meines Textes übernommen ist von einem anderen berühmten Vorläufertext, den zumindest jeder Soziologiestudent und, soweit ich es erkennen kann, auch jeder Politikstudent irgendwann im Studium liest. Wahrscheinlich, aber da mache ich jetzt diese berühmte Wer wird's denn kennen oder so, diese Frage nicht. Sie geben mir aber bitte Kredit, vielleicht Dispens dafür, dass ich hier über etwas spreche, was eigentlich jeder schon kennt. Anlass dafür besteht genug. Erstens unserem Rahmenthema nach, weil die Bildung der Bildung, wenn sie in dem Moment, wenn sie diskutiert wird von einer Universität, dann müsste es die Hochschulbildung im engeren Sinne auch betreffen. Und in dieser rekursiven Formulierung, die wir da verwendet haben, in der reflexiven Formulierung Bildung der Bildung, könnte man ja den Eindruck haben, dass Bildung dazu führt, dass man praktisch immer nur wieder auf Bildung verwiesen wird. Und was heißt das denn institutionell? Was heißt das denn biografisch? Heißt das, auf der Stelle zu treten? Heißt das, dasselbe immer wieder neu zu versuchen? Und für diese Frage ist Max Webers Wissenschaft als Beruf ein ganz berühmter, zu Recht berühmter, großer Vorläufer. Das Dritte ist, es gibt nicht nur einen Anlass dem Rahmenthema nach, sondern auch einen Anlass der Jahreszahl nach, weil dieser Vortrag 1917 gehalten worden ist. Und wenn wir nun immerhin schon über ZU 2017 reden, ich weiß nicht, wie wir in dieser Runde wieder zusammenkommen, finde ich, und ob überhaupt die deutsche Wissenschaft daran denken wird, diesen Text mal zu feiern, das werden wir dann sehen. Aufgefallen ist mir das, weil ein berühmter historischer Text, nämlich Kritik und Krise von Reinhard Koselleck, 1959 das erste Mal erschienen ist. Und mitten in der Hochphase der Krisenthematisierung 2009, also 2008 ging das los, das wissen Sie alle selbst, 2009 hatte der berühmteste Text, der diesen Problembegriff wirklich ausarbeitet, in einer wirklich, würde ich beinahe sagen, nicht wieder erreichten Weise, dass einfach dem deutschen Feuilleton der deutschen Wissenschaft nicht aufgefallen ist, dass man da so 50-jähriges Jubiläum einer dieser großen Problematisierungen hat. Daher Max Weber, Wissenschaft als Beruf. Einfach Hazard, was ich da vorgestellt habe und in Anführungszeichen gestellt habe, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es vorne auf unserem Schild auch noch ist, ist ein Zitat. Es handelt sich hier um einen Vortrag, das Papier ist ungefähr, keine Ahnung, 25 Seiten lang, etwas weniger sogar. Und im Verlaufe dieses Vortrags, dieses Textes, kommt Weber, ich weiß nicht, so 10-12 Mal auf diesen Ausdruck. Einfach Hazard, wilder Hazard, absoluter Zufall und so weiter, was der Metaphern mehr sind. Also die Frage, die er sich tatsächlich stellt und die ich auch diskutieren will, und deswegen hatte ich das auch als kontextuelle Paraphrase angekündigt, ist, in welchem Zusammenhang ist dieser Vortrag entstanden, worauf reagiert er denn mit diesen ja doch sehr leidenschaftlichen Metaphern, die er da verwendet, das ist ein absolut kämpferischer Text, auf welchen institutionellen Kontext reagiert er, auf welchen kulturellen Kontext, also was ist die zeitgenössische Lage da 1917 gewesen, wenn wir mal davon absehen, was wir alle wissen, dass das am Ende des Krieges gehalten worden ist und was vielleicht auch die meisten von Ihnen wissen, schon 3 Jahre später ist Max Weber gestorben. Ja, es ist auch kurz vor seinem Tod gehalten worden. Also wiederholen sich etwa, und dazu nimmt man ja doch Jubiläen zum Anlass, um sich das zu fragen, wiederholen sich Kontextbedingungen. Für Soziologen ist das auch deshalb eine wichtige Frage, weil die Soziologie als Fach so um 1909, da ist die Deutsche Gesellschaft für Soziologie gegründet worden und dann noch 2-3 Jahre danach, nochmal mit einer kleinen Renaissance in den 20er Jahren in Frankfurt, eine Blüte erreicht hat, die sie nachher zumindest in Deutschland nicht wieder hat erreichen können, obwohl Adorno aus Amerika zurückgekommen ist und obwohl es natürlich Niklas Luhmann gab, jeder hier wahrscheinlich kann ahnen, das werden Sie am Text, am Vortragsstil merken, wie bedeutsam mir Niklas Luhmann ist, aber zu einer Blüte der Soziologie hat auch er das Fach nicht wieder führen können. Das ist dann in Amerika gelungen, aber nie wieder in Deutschland. Man kann sich also tatsächlich fragen, woran kann das gelegen haben? Gab es deutsche Umstände, lange, lange vor dem Dritten Reich, die hier diagnostisch notiert worden sind und die sich unter Umständen nicht völlig haben von unseren Umständen haben ablösen können. Anders formuliert, wenn diese Umstände zur Geschichte der Soziologie, zur Biografie dieses Fachs gehören, dann sind wir sie sowieso nie los. Und dann können wir uns ja fragen, wie wir uns von ihnen unterscheiden, so dass wir uns vielleicht auch distinkt von ihnen unterscheiden und sie nicht nur so im Schatten mitschleppen. Das ist auch jetzt mein Thema, der institutionelle Kontext dieses Vortrags, der intellektuelle Kontext dieses Vortrags, nicht meines, sondern immer Webers. Das wird bestimmt im Laufe des Vortrags ab und zu ins Rutschen kommen. Das ist insoweit beabsichtigt, weil das in Paraphrasen natürlich laufend passiert und auch passieren soll. Und zum Zweiten dürfen die Paraphrasen gelegentlich übertreiben in einem Vortrag, wie ich ihn jetzt halte. Sollen sie auch übertreiben. Aber wir werden mal sehen, was sich sehen lässt, wenn man mit dem heutigen Blickwinkel als heutiger Akademiker, heutige Akademikerin diese Zeitdiagnose liest, die dieser große Vorläufer meines Fachs 1917 gestellt hat. Und damit bin ich dann bei meinem Text. Den Vortrag Wissenschaft als Beruf hat Max Weber 1917 im Herbst gehalten in München auf Einladung des Freistudentischen Bundes. Das wird nochmal wichtig sein. Auf Einladung des Freistudentischen Bundes Bayern. Das Thema der Veranstaltung, es war eine Veranstaltungs- oder Vortragsreihe, die bis ins Jahr 1918 gedauert hat und dann nochmal 1919 Ausläufer hatte, wegen der Turbulenzen, die dann politisch entstanden waren. Das Thema der Veranstaltung der Vortragsreihe war geistige Arbeit als Beruf. Geistige Arbeit als Beruf. Der Freistudentische Bund spricht mit Max Weber und spitzt nach diesem Gespräch, man kann nicht richtig zurechnen, welche Seite das gewollt hat, ob das die Anfrage war oder ob Weber das seinerseits so gedreht hat, auf die Frage eben, die dann Titel geworden ist, Wissenschaft nach Beruf zu. Die erste Hintergrundfrage ist also schon, bevor man überhaupt angefangen hat zu lesen, was hat geistige Arbeit als Beruf mit Wissenschaft als Beruf zu tun, was hat denn geistige Arbeit mit Wissenschaft eigentlich zu tun? Auch der Vortrag Politik als Beruf ist im Rahmen dieser Reihe gehalten worden. Da war ein Kollege aus der sozialistischen Phalanx angesprochen worden und da hat Weber gefunden, den lässt er das nicht. Also wenn er diesen hält, hält er den anderen auch. Oder er hat praktisch den für Politik halten wollen und dann so müssen sie den auch halten. Politik als Beruf ist deswegen auch meistens zusammen publiziert mit diesem. Die reagieren genau aufeinander, die beiden Texte. Der intellektuelle Kontext und der institutionelle Kontext dieses Vortrags erscheinen aus meiner Sicht auch in ihrer Verschränkung, also man wird das ja niemals lösen können, was die Institutionen und die sozusagen der Zeitgeist, um das mal ganz unvorsichtig zu sagen, miteinander zu tun haben, von tatsächlich so frappanter Parallelität zu den heutigen Diskussionen um die Form der Universität und um die Form der Möglichkeit von Wissenschaft, dass sich die Paraphrase wirklich lohnt. Das heißt aber auch, dass man der Parallelität, wenn man sie so sehr sieht, natürlich misstrauen muss, weil man sich selbst auf den Leim gehen könnte mit dergleichen. Der intellektuelle Kontext des Vortrags und jetzt tatsächlich immer Max Webers Vortrags ist durch Wissenschaft bestimmt, aber nicht eigentlich so platt als Wissenschaft, die schon bereits irgendwie institutionalisiert wäre, sondern erstmal tatsächlich durch eine ganz merkwürdige Melange, die kennen Sie unter dem Namen des Fin de siècle, von national und religiös euphorischer Jugendbewegung. Diese Euphorie zeigte sich nicht zuletzt darin, dass die Jugendbewegungen die Identifikation, also dann auch die Verwechslung mit Kunst, provoziert haben und sich da selber sehr stark einsozialisiert gesehen haben. Das taucht im Vortrag auch auf. Also Jugendbewegung zum einen, dann eine nervöse Freud-Rezeption zum zweiten, ausgelöst durch die Publikation, wissen Sie auch alle, der Traumdeutung, genau 1900, von Freud auch ausdrücklich auf dieses Jahr gelegt, auf diesen Jahrhundertbruch. Und drittens, das ist die zweite Traumdeutung, wenn Sie so wollen, und die Nervosität, die Neuralgie als modische Zeiterscheinung, die Jugendbewegung, die Nervosität und die Traumdeutung. Und drittens, der rationalistische, durch den neu entstandenen Sozialismus ziemlich geprägte und durch diesen auch eigentlich formierte Technikbegeisterung. Die gehört in diese Zeit ganz genauso rein. Also man kann ja, Schumpeter kann man ja nur, also kreative Zerstörung, kann man nur verstehen, wenn man das Buch anguckt. Und da geht es um Kapitalismus und Sozialismus, immerhin, genau in dieser Zeit. Alle drei Strömungen sind elitär, das ist auch für diesen Vortrag wichtig. Alle drei Strömungen sind elitär und sie sind elitär auf massentaugliche Weise, also irgendwie Elite für jedermann. Sie sind aristokratisch auf bourgeoise Weise, also das Bürgertum möchte sich selbst als Aristokratie verstehen können. Und alle sind auch zugleich zukunftsbegeistert und irgendwie vom Untergang fasziniert. Das wird sich über die 20er Jahre verschärfen. Max Weber hat diese Melange verkörpert wie wenige. Die ist ihm richtig, also als, er ist als Personifikation erschienen. Deshalb ist er für die Geisteswissenschaft, die dann tatsächlich Geist im Sinne dieser Euphorie auch beschrieben hat, ein attraktiver Adressat gewesen. Es ging deswegen nicht mehr, wie bei der Gründung der Humboldtschen Universität, ziemlich genau 100 Jahre zuvor, damit, so habe ich hier, jetzt sitzt Lynn Ahrens, auch da haben wir mit Studenten schon mal gearbeitet, da ging es schon mal um die Frage, die Humboldtsche Universitätsreform sollte sich gegen die neu entstandenen, im Kontext der napoleonischen Reformen entstandenen Écoles wenden, die reine Berufsvorbereitungen für den Staatsdienst oder für Wirtschaftsdienste sein sollten. Und die deutsche Universität wollte eine geisteswissenschaftliche Universität schon Anfang des 19. Jahrhunderts sein, die nicht reine Zweckdienlichkeiten vorbereitet und auch also nicht eine Schleuse für reine Zweckdienlichkeiten geht. Schleiermacher hat seinerzeit vorgeschlagen, die philosophische Fakultät so einzurichten, dass sie der Ort wird, an dem die Universität noch zu sich selbst kommen kann. Die Pointe damals war nicht mehr die theologische Fakultät, sondern die philosophische Fakultät. Und jeder bei Schleiermacher, jeder, der in der Universität irgendetwas bekleidet, möge bitte unbedingt einen Vortrag vor der philosophischen Fakultät halten. Wenn er dort nicht satisfaktionsfähig erscheint, erscheint er der ganzen Akademie nicht satisfaktionsfähig. 100 Jahre später geht es um etwas anderes. Da geht es um die schon sehr träumerisch anmutende Vorstellung, dass man diesen Geist der Geisteswissenschaft auch gar nicht mehr in einer bestimmten Fakultät lokalisieren muss, sondern dass man den praktisch zur Umgebung der Universität machen kann. Und dann vermutet die Wissenschaft das, was sie ausmacht, überhaupt nicht mehr in der Institution, sondern ganz jenseits der Institution und nimmt nur an, dass das, und das ist tatsächlich aristokratisch gedacht, dass man diese Schule durchlaufen können muss, um sich im Feld des Geistes behaupten zu können. Damit setzt sich Weber auseinander. Also wir könnten natürlich diese ganze Analyse auch für das 19. Jahrhundert tun. Was ist zwischen der Gründung der Humboldtschen Universität und dann dieser Zeitdiagnose um 1917, 1910, so, was ist da denn eigentlich passiert? Auch das ist für unsere Universität, finde ich, von eklatanter Bedeutung, denn wir berufen uns auf die Humboldtsche Universität, ja, kommen aber bereits ohne philosophische Fakultät aus. Ja, wir haben also die gesamte Tradition irgendwie verkörpert. Was kann das heißen? Ja, wir können nicht ignorieren, dass diese Zeit vergangen ist und dass die Folgen gezeitigt hat. Aber was heißt das jetzt, wenn auch wir den Geist der Wissenschaft außerhalb der Universität vermuten müssen, während die Wissenschaftler, die und so weiter, brauche ich gar nicht ausarbeiten. Ja, diese Vorstellung, dass die Wissenschaft, die reine Wissenschaft, und diese Formulierung, die reine Wissenschaft, ist auch bei Weber redundant, genauso redundant wie der Zufall oder das Glück oder so, dass die reine Wissenschaft außerhalb der Universität ist, ist zugleich Anlass für die Titelgebung der Vortragsreihe, geistige Arbeit als Beruf. Kein Mensch nimmt an, dass diese geistige Arbeit als Beruf unbedingt Arbeit an der Universität sein muss. Warum nimmt das keiner an? Diese Frage, wieso wird eigentlich der Ort der Wissenschaft in der Universität nicht mehr vermutet, auch nicht in der damals ja völlig selbstverständlich existenten philosophischen Fakultät, die ist eigentlich Webers Frage. Wenn Wissenschaft ein Beruf ist, muss man, um diesen Beruf auszuüben, die Universität verlassen. Warum kommt eigentlich die Universität selbst als Zukunft der in ihr studierenden oder beheimateten Personen gar nicht mehr vor? Wo kommt dieser Attraktivitätsverlust eigentlich her? Das ist sein Thema. Ja, Weber war außerdem attraktiv, also er war 1917 seit fast 20 Jahren aus dem Universitätsbetrieb ausgeschieden. Er galt als zeitgenössischer Beobachter dieser Freud-Rezeption, auch biografisch, darüber sind inzwischen viele Bücher erschienen. Er war gleichwohl Nationalökonom, das heißt, er war ein als Politikberater und als Hochschullehrer außerordentlich angesehener Mann, und weil er den Lehrstuhl aufgegeben hatte, galt er außerdem den Studenten natürlich als unbestechlich, also was ganz Besonderes. Der wird vermutlich die Wahrheit sprechen, weil er überhaupt keine Rücksichten zu nehmen hat. Damit hat Weber selbst dann natürlich auch kokettiert, das ist ganz klar. Aber er galt außerdem nicht als irgendwie als romantisierender Privatgelehrter, da gab es andere zur selben Zeit. Ja, er hat sich schon den Ruf des pragmatischen, kalten, nüchternen Beobachters gegeben. Der institutionelle Kontext, das ist nicht so weiter erstaunlich, ist durch die Universität bestimmt. Genauer durch das, wie er sagt, und deswegen klebe ich hier so, das Universitätswesen bei uns. Das war ein Zitat. Und das ist schon erkennbar polemisch geschrieben, das Universitätswesen bei uns. Er vergleicht das zunächst mit der Situation in Amerika, auch das ist uns heute geläufig. Ja, wie ist es denn an den preußischen Universitäten bei uns und wie ist es in Übersee an den amerikanischen Hochschulen? Diesen Vergleich konturiert er dann doppelt. Und wahrscheinlich muss ich jetzt gar nicht jedes Mal sagen, kennen wir. Nämlich einmal als Unterscheidung der Universität von einem Unternehmen. Ich referiere jetzt, ich gehe so den Text jetzt tatsächlich so durch. Und zweitens als Unterscheidung der Wissenschaft von der Kunst. Einerseits Wissenschaft, Kunst und andererseits Wissenschaft und Politik. Ja, also einmal die im engeren Sinne institutionelle Unterscheidung, Universität, Unternehmen. Und zum anderen, was unterscheidet Wissenschaft von Politik? Was unterscheidet Wissenschaft von Kunst? Wenn er die zweite weitere Unterscheidung in die erste einsetzt, wie er das macht, dann kann er nach den Verschiebungen fragen, die ihn eigentlich am Anfang interessieren oder zu interessieren scheinen. Ich zitiere, nämlich nach der Universitätslaufbahn im Sinne des äußeren Status und Lebensunterhalt sichernden Berufs, einerseits äußerer Beruf, und dem wieder Zitat inneren Berufe zur Wissenschaft andererseits. Da gibt es keine weiteren Attribute, also dass der innere Beruf zur Wissenschaft gleichzeitig irgendwie Statuserhalt oder Ernährung sichert, ist schon von Anfang an vom Tisch. Zum anderen fragt er dann, und das muss auch gemacht werden, wenn über institutionelle Rahmenbedingungen geredet wird, über das Gegenüber von Lehre und Studium oder über die Rollenkomplementarität von Professor und Student. Das ist auch ganz klar, wenn man eine Zweckbestimmung der Universität macht, muss man über die Erwartungen sprechen, die es in den Interaktionen innerhalb der Universität natürlich gibt. Und aus diesen Verschränkungen bewegt er sich in dem ganzen Vortrag nicht wieder raus, aber er asymmetrisiert sie alle. Also er hat eine deutliche Präferenz für den inneren Beruf zur Wissenschaft, weil er den äußeren Beruf zur Wissenschaft institutionell diskreditiert sieht. Darauf werde ich gleich kommen. Und die Bemerkungen über den inneren Beruf lesen sich gleichwohl, man kann es nicht anders sagen, wie Verzweiflung. Ja? Woher kann sowas eigentlich kommen? Und wie unvertraut ist uns das heute? Für das Textverständnis wichtig sind einige Umstände der hochschulpolitischen Landschaft in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts. Im Moment gerade, ich weiß auch nicht ganz genau das Jahr, merken wir das an der Universität Frankfurt, die aus einer privaten Stiftungsgründung hervorgegangen war. Also der institutionelle Hintergrund in der hochschulpolitischen Landschaft, vor der Weber da steht, sind die neben den Staatsuniversitäten entstehenden Handelshochschulen, die weithin Stiftungshochschulen waren. Und die sich auf, also, und Weber vergleicht das auch sofort mit amerikanischen Schulen, auf Business Administration konzentriert haben. Also auf ein bestimmtes, auf eine Zukunft in Wirtschaftsunternehmen vorbereitendes Studium. Ja, und das reagiert auf die Staatsuniversitäten, die nach seiner Auffassung, und die ist auch völlig korrekt, übrigens korrekt in den Satzungen nach bis heute, im Wesentlichen auf den Staatsdienst vorbereiten sollen. Ja, also die klassischen Professionen werden auch deswegen in konventionellen Examina geprüft, weil das die Zugangsvoraussetzung für den Staatsdienst ist. Und Weber hat jetzt sich, und das ist eigentlich fast tragisch, wenn man das nachliest, das findet sich nämlich in allen möglichen irgendwie Brief- und vor allen Dingen Zeitungsleserbeiträgen, er hat also Leserbriefe an Zeitungen geschrieben, weil er einen spezifischen Verdacht hatte, also einen spezifischen Ärger, der für ihn immer typisch ist, nämlich dass sich... Wolfgang Mommsen hat das genannt, die Alternative von Industrialismus und Feudalismus im 19. Jahrhundert auszubreiten beginnt. Also dass man annimmt, dass die alte Aristokratie eigentlich nivelliert ist und ins Bürgertum ausgelaufen ist und dass bürgerliche Werte sich durchgesetzt haben. Und er stellt aber fest, in die attraktiven Positionen des Staates, des Heeres, der Universitäten, der Verwaltungen überall, rangieren laufend wieder Angehörige dieses alten Adels ein. Und es kommt hinzu, dass es das sind diese Fideikommisse, die da bei ihm immer wieder auftauchen, in reinen Polemiken, dass es also relativ einfach ist, wenn man zu Geld gekommen ist, sich irgendwo Land zu kaufen und über dieses Land, eben das Feudum, dann einen Adelstitel noch hinzuzuerwerben. Also er vermutet, das ärgert ihn über die Maßen so sehr, dass er, wo immer ein Vortrag in dieser Sache gehalten werden muss und den er nicht selber hält, sich entweder als Co-Referent anmeldet und riesige, riesige Statements aus dem Plenum abgibt, und außerdem hinterher, wenn die Tagungsberichte erscheinen, immer riesige Leserbriefe, die der Länge nach, also weit den Tagungsbericht überschreiten, immer noch schreibt. Er kämpft richtig. Und seine Vermutung ist jetzt die, also sein wichtigster Kollege Werner Sombart hat ja an der Handelshochschule in Berlin gelehrt, die 1906, wenn ich es richtig weiß, gegründet worden war. Weber hatte keinen Einwand gegen diese Handelshochschulen, sogar im Gegenteil. Er hatte nur einen einzigen Einwand dagegen, dass diese Handelshochschulen auch versuchen, so eine besondere Aristokratie zu gründen, die sich nun nicht mehr über den Erwerb eines Feudums rechtfertigen sollte, sondern darüber, dass man an dieser Universität studiert hat. Also man gehört in dieses Chor rein. Und man hat dann, also als bürgerlicher Student, der nicht adelig ist, sagt er, kann man eigentlich nicht an eine Staatsuniversität gehen, da hat man das mit den Burschenschaften zu tun, mit diesem ganzen Knatsch, da will man nicht. Dann geht man eben einfach an eine Handelshochschule und da kommt man vom Regen in die Traufe, ist eigentlich sein Argument. Also da hat man diese geschlossenen Welten und da bilden sich genau solche komischen pseudo-aristokratischen burschenschaftlichen Klebrigkeiten, sage ich jetzt mal. Ja, und dagegen wehrt er sich. Davon ist in dem ganzen Text überhaupt nicht die Rede, aber man versteht den Text nicht, weil der darauf reagiert. Und zwar verspätet reagiert. Also diesen Leserbriefschreiberkampf, das ist ja bei Redakteuren ist ja sowas ein Schimpfwort sondergleichen, die Leserbriefschreiber, die Nörgler auch, die immer Kommentare schreiben online und so. So einer war Max Weber in dieser Sache, muss man tatsächlich sagen. Aber er hat da einfach nicht locker lassen können und er hat vor allen Dingen keine Alternative gesehen. Also hat sich offensichtlich nicht bewegt. Ja, man merkt aber auch da, wenn man das bespricht, dass wir dieses Problem auch immer noch haben. Also wie wichtig ist die Zugehörigkeit zu einer Universität als Gemeinschaft für das Selbstverständnis, das Ego, den Status, den Stand, nach Verlassen dieser Universität. Webers Einwand ist an den Freistudentischen Bund, ihre Erwartung war doch gerade eine Geistesaristokratie des Raumes des Geistes und nicht eine Aristokratie der Absolvenz dieser Hochschule. Ja? Und er weist außerdem noch darauf hin, also um in der Wirtschaft bestehen zu können, möge man doch Buchführung lernen und nicht dieses Socializen im engsten und engsten Kreis. So, dagegen wehrt er sich. Und er sagt in dem Aufsatz zu diesem, eigentlich, wo er sich wirklich auch gegenüber Kollegen ins Unrecht gesetzt hat, weil er einfach nicht mehr aufhören konnte mit diesem Kampf. Die Handelshochschulen. Es gibt einen ganz berühmten Leserbrief, der dann auch genauso heißt für diejenigen, die das nachlesen wollen, die können das machen, heißt das wirklich die Handelshochschulen. Wolfgang Mommsen hat es tatsächlich Koketterie mit pseudo-aristokratischen Bewegungen der Studentenschaft genannt und damit die Handelshochschulen beschrieben. Koketterie mit pseudo-aristokratischen Bewegungen. Ja. Man merkt diese Koketterie mit dem Feudalismus in allen möglichen Schreiben. Wahrscheinlich geläufig ist der Ausdruck des Industriebarons, den kennen Sie alle. Der geht einem irgendwie heute noch so über die Lippen, aber der markiert das ziemlich deutlich. Und man merkt es auch noch in der Frage, ob man eigentlich die Unterscheidung zwischen Staats- und heute Privathochschulen, damals eben Stiftungshochschulen oder Handelshochschulen in dieser Debatte, ob man die tatsächlich am klügsten mit dem Argument führt, dass die Handelshochschulen damals ihre Klientel kennen und einzuschließen vermögen, also dass das kleinere Welten sind. Ob das tatsächlich das ist, wodurch sich die Handelshochschulen auszeichnen sollten. Und da sagt sich Weber, es muss ja irgendwie die Frage nach der Form der Universität sein und nach der Form der Wissenschaft, die in beiden Seiten verkörpert ist. Ansonsten sieht er das misslingen. Weber hatte den Verdacht, und das geht dann darüber noch sehr weit hinaus, dass die Handelshochschulen zu Plattformen geworden waren, auf denen sich eine zweite Aristokratie gebildet hat, eine Parallelaristokratie also, die nun nicht mehr vornehmlich in die Staatsverwaltung einrangiert wird, sondern in die Wirtschaftsbetriebe, ins Management, also eine Management-Aristokratie. Und die genau dazu einen Chorgeist forcieren musste, der dem der schlagenden Verbindung in überhaupt nichts nachstand. Er hatte, kurz gesagt, den Verdacht, dass die Universitäten zu Pfründen des Staatsadels, das ist eine Formulierung von Pierre Bourdieu, zu Pfründen des Staatsadels und die Handelshochschulen zu Pfründen des Wirtschaftsadels geworden waren. Das gehe so weit, sagt er, dass schließlich die Lehrstühle hier wie da, also die Lehrstühle an den Handelshochschulen wie die Lehrstühle an den Universitäten, zu Pfründen eines akademischen Adels würden, der, ich zitiere, diejenigen Streber arriviere, die für Staat und Wirtschaft nicht recht brauchbar gewesen seien, sich für diese aber als, wieder Zitat, bequeme Mittelmäßigkeiten dennoch nützlich machten und die nicht zuletzt seitens der Studenten verachtet würden, genau dafür.
dass sie es über die Universität hinaus nicht geschafft haben. In scharfer Polemik behauptet Weber, dass diese neue, aus der Dekadenz des alten Adels entstandene Verwaltungs-, Management- und Hochschularistokratie die Erwartungen an Forschung und Lehre zu Lasten des eben jetzt tatsächlich inneren und zugunsten des äußeren Berufs, vor allem zur Politik und zur Wirtschaft, verschoben habe. Und diese Verschiebung sei es auch, die den Beruf zur Wissenschaft diskreditiere, wie er sagt, nachhaltig und vielleicht heillos diskreditiert habe. Weil dieser, der Beruf zur Wissenschaft, sich auf bloße Fremdreferenzen zurückziehen müsste, also seine Normen eben aus externen Rationalitäten gewinnt, eigenen Rationalitäten dagegen nicht folge, ihnen nicht vertraue und stattdessen nur die Protophase des Staats- und des Wirtschaftsadels verwalte. Die Universität sei eine bloße Schleuse auf dem Weg in irgendeinen Posten. Sie orientiere sich daher an nichtwissenschaftlichen Normen selbst dann, und da sie eben wie eine Schleuse halt definiert ist, ihren Zweck im Durchgang überhaupt nur finden kann, also man muss sie absolvieren können, vor allem dann sogar orientiert sie sich an diesen Fremdreferenzen, wenn es um Wissenschaft als Beruf geht. Ja? Ein Wissenschaftler ist dann sozusagen gut, wenn er sich selbst relativieren kann, wenn er sich selbst überflüssig machen kann, wenn man bei ihm lernt, dass man was anderes machen muss. Die Hochschullehrer würden zu bloßen Sachwaltern und nachrangigen Kopien derer, die über die Zukunft der Absolventen entscheiden. Erst in dieser Konstellation würden auch Spezialisierungen fraglich. Wenn diese nämlich Konfirmationen der Fremdreferenz seien, also wenn sie auf Nachfrage reagieren, wir brauchen eben einen Lehrstuhl, sagen wir mal Aktenverwaltung in rosa Ordnern oder so. Ja? Das ist ja ein komplexes Problem, deswegen kann man das auch professionalisieren. Und wenn man das professionalisieren kann, dann kann man es auch bezahlen. Wenn man es bezahlen kann, kann man auch einen Lehrstuhl einrichten dafür. Ja, das ist ein anderes Beispiel, als Weber gebracht hat, aber das liegt nur daran, dass die Beispiele, die Weber bringt, einfach so klare Parallelen sind, dass ich dazu zu feige bin, einfach jetzt hier. Erst in dieser Konstellation also werden auch Spezialisierungen fraglich, wenn diese nämlich Konfirmationen der Fremdreferenz sind und einfach der Nachfrage oder der Mode oder bestimmten Aufträgen nachforschend arbeiten. Von Lehrfreiheit könne daher nur noch zynisch die Rede sein, das war wieder ein Zitat. Theodor Adorno, das wissen Sie vielleicht auch, hat für diese Restrolle des Hochschullehrers später den schönen Ausdruck Research Techniker gefunden. Das ist ganz klasse, das ist in dem Aufsatz über Empirie und Soziologie. Auch gegen solche Art Research wandte sich der Freistudentische Bund natürlich mit dieser Einladung und mit seinem euphorischen Begriff des Geistes, denn damit sollte selbstreferenzielle, auf sich bezogene Wissenschaft gemeint sein. Genau dies ist der Stand der Dinge, dem sich Weber in seinem Vortrag widmet und gegen dessen Ausweglosigkeit er sich wendet. Zum Wissenschaftler sei nur der berufen, der sich gegen diesen komplexen Sog nichtwissenschaftlicher Erwartungen zu behaupten vermöge. Nur der, der unbeeindruckt bleibe, und das fordert er, ja, da wechselt er eigentlich in einen tragischen Ton. Zum Beruf der Wissenschaft sei nur der berufen, der unbeeindruckt bleibe gegenüber jenem und jedem pseudo-aristokratischen Dünkel, möge dieser sich ausmünzen in ökonomischen Gewinn oder in politischem Geltungsdrang, ganz gleich. Man muss immer indifferent dagegen bleiben als Wissenschaftler. Die einzige brauchbare Droge, und das meine ich ernst und ich komme wieder zu einem Zitat, die einzig brauchbare Droge in diesem Selbstbehauptungsstress ist für Weber die reine Sache. Das kennt eigentlich im Raum der Wissenschaft jeder, die reine Sache. Eine Formulierung, der man sehr genau anmerkt, dass sie eine Abstraktion bezeichnet, das Absehen, nämlich das Absehen von eben jenen ökonomischen und politischen Normen. Dass zugleich dieses Absehen den Verzicht auf ökonomischen oder politischen Erfolg bedeuten muss. Und an der Stelle taucht die Hazard-Metapher am deutlichsten auf, also richtig verdichtet in mehreren verschiedenen metaphorischen Varianten, weil wie soll man sich denn diesen Verzicht auf jede Form von Erfolg, diesen Verzicht auf jede Form von externer Orientierung, dieses komplette auf sich gestellt sein und Orientierung nur an der reinen, also eigentlich leeren Sache, die man immer wieder selbst so weit wie möglich eingrenzen muss. Wie soll man sich das dann überhaupt vorstellen? Also was für ein Opfer ist da gefordert? Ja, wer soll das aushalten? Natürlich setzt Weber die ihm zuhörenden Studenten damit einer Quasi-Theologie der asketischen Entrückung aus, die diese vollkommen überfordern musste. Aber einer pragmatischen Intention war die Einladung auch nicht geschuldet. Also Weber hat denen eigentlich nur gesagt, was sie von ihm hören wollten, aber nicht wussten, dass sie das hören wollten. Gerade Webers Pointe, idealiter, sei die Wissenschaft abhängig von nichts als Sobrietas, diesen Ausdruck kennen Sie vielleicht, das ist Nüchternheit, von der Nüchternheit des Urteils, beziehungsweise von der Enthaltsamkeit hinsichtlich jeglicher Bestimmung von ökonomisch oder politisch, wie der Zitat berühmt bei Weber, sein sollendem, konnte begeistern. Der Werturteilsaufsatz und der Objektivitätsaufsatz, die beiden berühmtesten Texte Webers sind, müssen, und das vielleicht tatsächlich auch ein Appell an die Studierenden unter denen, die jetzt hier sind, die müssen verstanden werden unter dem Gesichtspunkt dieses Verzichts auf der Orientierung der Wissenschaft an externen Erwartungen aus Ökonomie und Politik. Ja, deswegen werturteilsfrei. Kein ökonomisches Urteil, das zählt in der Buchführung. Kein politisches Urteil, das zählt im Wahlkampf. Zählt im Hörsaal. Das ist seine. Deswegen werturteilsfrei. Wir müssen, sagt Weber, diesem Rausch der reinen Sache unbedingt anheimfallen, um andererseits sozusagen, also um überhaupt sehen zu können, welchen Ertrag man hat, wenn man verzichtet auf diese Orientierung an irgendetwas anderem. Und man merkt schon, wenn man das vorträgt, dass die Erwartung tatsächlich ist, dass sich der Wissenschaftler, der muss fähig sein, sich zum Narren zu machen. Niemand sonst muss das können, weil dieser Verzicht lachhaft ist. Ja, jemand bietet Ihnen weiß ich was an und Sie nehmen es nie. Sie nehmen es einfach nie. Und jemand macht Ihnen ein Kompliment und Sie reagieren mit Misstrauen, mit Rückfrage und so. Sie wissen nicht, was wollen Sie von mir oder so. Ja, das ist überhaupt nicht anschlussfähig in einer Welt, die sich auf ökonomischen Gewinn und politische Geltung tatsächlich eingerichtet hat. Wir müssen diesem Rausch nicht anheimfallen, um den Ertrag der Überlegung zu sehen. Also wir müssen jetzt nicht selber auf alles verzichten, denn in genau diesem asketischen Sinne liegt das Sinnproblem der Wissenschaft, ihre selbstreferenzielle Funktion und Sinnproblem, sagt Weber, also kurzerhand, der Sinn der Wissenschaft schlechthin, eben in ihrer Wertfreiheit. Der Wissenschaftler, der zur Wissenschaft berufen ist, ist abhängig von der Möglichkeit, von nichts abhängig zu sein. Und das ist eine tatsächlich sehr schwierig zu beschreibende Konsequenz, weil er ja tatsächlich eben nicht frei ist, sondern sonst würde man auch nicht Weber nicht von Hazard, also Glücksspiel, nicht von Rausch, nicht von Sucht und Drogen und so weiter sprechen. Von dieser Möglichkeit, von allem absehen zu können, ist der Wissenschaftler abhängig. Ja, das ist sein Rausch. Davon kommt er überhaupt nicht los. Zu dieser reinen Sache gibt es ein Verhältnis der Sucht. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, als Pointe des Arguments. Aber das macht den Beruf zur Wissenschaft zu einem wilden Hazard. Und damit ist man eigentlich beim Thema direkt im Text, wo es dann um den inneren Beruf zur Wissenschaft geht. Da habe ich aber nicht mehr so richtig Zeit für. Und das ist sowieso besser in der schriftlichen Ausarbeitung nachzulesen. Deswegen vielleicht nur noch zwei berühmte Zitate. Also der Text geht dann weiter fort mit der Entwicklung der Rollenkomplementarität von Dozenten und Studenten. Also Weber diskutiert diese Frage, Orientierung an der reinen Sache hinsichtlich der Erwartungen an einen Dozenten. Soll der jetzt volle Häuser machen? Soll der beliebt sein? Und welche Nachricht ist das, wenn der beliebt ist? Und für wen ist das eine Nachricht? Ökonomischer Gewinn, Geltung oder so? Und was sagt das, das ist natürlich wieder sehr polemisch, wenn die Hütte voll ist, über die Qualität des Wissenschaftlers, der dort spricht? Was sagt das über die Qualität der Institution, die Studenten aufnimmt, wenn sie sehr nachgefragt ist und so weiter? Dann diskutiert er eine nächste Variante des Hazards hinsichtlich der Frage, dass man überhaupt nicht wissen kann, ob jemand ein großartiger Gelehrter ist und ob er, wenn er das ist, ein großartiger Lehrer ist. Also jemand, dem in der Forschung, sagen in der Wissenschaft diese Askese gelingt. Das heißt noch lange nicht, dass er das übertragen kann in einer Situation wie der unsrigen. Das heißt, die Entscheidung darüber, wer in der Universität tatsächlich das Katheder übernimmt und dort als Berufsinhaber praktisch bezahlt wird, ist für alle Beteiligten vollkommener wilder Hazard. Das beruht alles auf Unwägbarkeiten. Ja, damit setzt er fort und dann schließt er eigentlich, und das braucht, weiß ich nicht, vom Umfang her die Hälfte des Vortrags, über die Frage, wie sich ein Hochschullehrer verhalten soll, wenn von ihm als Hochschullehrer erwartet wird, dass er für die Studenten im Grunde zum politischen Idol wird. Er sagt auch lange vor der Zeit schon zu einem Führer, an dem sie sich richtig halten können. Das geht mit Interaktionsformen einher, die schildert er auch schön, die einen unglaublich affizieren, die einen unglaublich infizieren können. Wie bleibt man eigentlich dagegen reserviert, dass man beliebt ist? Wie reserviert man sich eigentlich dagegen, dass einem jemand, also die eigenen Vorschläge, die man, also was weiß ich würde jetzt eine Vorlesung halten irgendwie über, tatsächlich eben über Max Weber, und dann würden Studenten drin sitzen und würden darin ein Lebensmodell erkennen und würden hinterher zu mir kommen und sagen, ich mache ich jetzt. Es gibt berühmte Beispiele von dem Briefwechsel, den Adorno, weil wir den kennen, geführt hat darüber, dass Leute zu sonst welchen Aktionen gegriffen haben und nochmal bei ihm Rücksprache gehalten haben, ob er einverstanden ist. Ja, und er war furchtbar erschrocken, dass jemand aus dieser Vorlesung irgendwie so einen Handlungsdruck abgeleitet hat oder irgendwie so eine Lebensführung. Also da sagt Weber ausdrücklich, ein Prophet ist man eben nicht. Ja, man kann doch gar nichts. Und das ist ihm wichtig, dass man eigentlich doch gar nichts kann, denn wenn man was könnte, müsste man gleich für die Politik arbeiten oder für die Wirtschaft oder so. Man kann doch eigentlich nur über Max Weber sprechen, das ist zu gar nichts gut. Und trotzdem hat man das mit jungen Leuten zu tun, sagt er, die sogar dem noch was abgewinnen können. Und das für ihr Leben für so wichtig finden, dass man wieder sagen muss, Kinder, nee, lass mal. Wie macht man das eigentlich? Und das Zweite, also das sagt er natürlich, weil er vor Studenten spricht, die ihn genau als solchen Propheten hören wollten. Ja, und da kann man schon auch ein kokettierendes Moment drin erkennen. Ja, weil er sozusagen, er pflegt die Rolle im Vortrag, die er selber zurückweist. Niemand von uns kann richtig einschätzen, ob wir das nicht alle ständig tun. Und niemand von uns kann deswegen auch irgendwie vorher sagen, ab welcher Honorarschwelle wir dann doch als Berater irgendwie arbeiten würden. Ja, bekannt ist das Angebot der Akademie an Martin Heidegger seitens Josef Goebbels. Das ist schon irgendwie schön, wenn ich jetzt eine Akademie gründen könnte und Sie dürfen alle Wissenschaftler aussuchen, die da mitarbeiten. Ich bezahle alles. Ich gebe Ihnen alles. Alle Ressourcen, jeden, den Sie haben wollen. Geld spielt keine Rolle. Nichts. Wie lange würde ich nachdenken, bis ich Nein sage? Oder anders gefragt, wie lange würde ich nachdenken, bis ich Ja sage? Und das kann sich jeder von uns ja fragen. Also das ist die Anforderung, die Weber hat. Der Wissenschaftler muss das alles immer ablehnen. Er hat aber für diese, also um sich zu kräftigen, für diese fortgesetzte Ablehnung keinerlei Ressource. Und er kriegt, wenn ihm das gelingt, auch keinerlei Anerkennung. Ja. Deswegen schließt Weber, auch wenn das in der Mitte des Textes steht, mit der Frage an seine Studenten, ich hatte dieses Wort Streber und Mittelmäßigkeit schon mal genannt, mit der Frage, glauben Sie, wenn Sie in die Wissenschaft gehen wollen, müssen Sie sich immer fragen, glauben Sie, dass Sie es aushalten, dass Jahr um Jahr Mittelmäßigkeit nach Mittelmäßigkeit über Sie hinaussteigt? Und glauben Sie, dass Sie das aushalten, ohne innerlich zu verbittern und zu verderben? Fragezeichen, er beantwortet diese Frage nicht. Vielen Dank.